Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute werdet ihr elektrifiziert mit den zwei Gründern von Meteorbike, die Großes vorhaben. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, eine neue Folge Gasgeflüster und wie immer das kurze und knappe Intro. Hallo zusammen, hallo mein Lieblings-Co-Host Michel, schön dich mal wieder zu hören.
Ja, hallo Jan, die Freude ist natürlich ganz meinerseits. Es waren wieder sehr, sehr lange, unangenehme zwei Wochen, ohne dich hier als Podcast-Co-Host mit im Gespräch zu haben. Und nach langer Ankündigung deinerseits in meine Richtung haben wir heute wieder tatsächlich eine besondere Folge.
Ja.
Aber wie ich dich kenne, bevor wir loslegen und die Bombe platzen lassen, hast du bestimmt irgendwie ein tolles Erlebnis oder irgendwie eine grausame Geschichte, Erfahrung aus den letzten Tagen zum Besten zu geben.
Nee, pass auf, ich habe was anderes für dich. Und wir wollen ziemlich zeitnah in das eigentliche Thema einsteigen. Aber ich meine, du kennst ja unsere Gäste schon. Nichtsdestotrotz habe ich vorab ein Video zugespielt bekommen. Und ich würde dich bitten, mal zu beschreiben, was du hier gleich hörst für alle Zuhörenden. Ich muss mal schauen, ob ich danach die MP3-Akustik-Sache extrahiere und euch in bester Qualität hier sozusagen reinschneide. Wenn ich da keine Muße zu habe, dann müsst ihr leider Vorliebe nehmen mit dem Scheiß-Sound, weil ich halte jetzt einfach mein Handy ans Mikro und dann schauen wir mal, was rauskommt. Und Michel, deine Aufgabe ist, danach mir zu sagen, von wem dieses Video wohl sein könnte und was man darauf eigentlich hört. Okay?
Feuer frei.
So, Moment, los geht's. So, Michel, das war schon. Ganz sympathisch, den Lacher am Ende. Hast du es hören können?
Ja, ich habe es gehört. Und wenn du mich als unvorbereiteten Podcast-Co-Host fragen würdest, würde ich sagen, ich höre etwas Mokik-Moped-artiges, so auf 50-Kubik-Basis. Und irgendjemand scheppert da an der Eisdiele vorbei und irgendjemand hat es dann mit dem Handy aufgenommen. Also so ganz klassischer 16- bis 18-jähriger Einstiegs-Moped-Rahmen. Das ist, wäre so meine akustische Vermutung. Dadurch, dass wir ja, wie wir es gerade schon angedeutet haben, eine besondere Folge haben, wir haben Gäste, habe ich mich natürlich vorbereitet auf unsere Gäste. Und ich schicke dann gleich hinterher, ich denke, es ist nicht ganz echt, was ich da jetzt gerade gehört habe, sondern kommt eventuell aus einem Sounddesign-Studio. Liege ich da richtig?
Du liegst natürlich richtig. Du bist bestens vorbereitet und damit können wir hervorragend zu unseren heutigen Gästen überleiten, die uns das Video nämlich vorab zugeschickt haben und die ein bisschen erklären können, was man da genau hört. Meine Damen und Herren, heute bei uns mit dabei sind nämlich Marvin und Michael von Meteorbike. Herzlich willkommen, Marvin und Michael. Schön, dass ihr da seid.
Moin, danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank.
Servus.
Ja, herzlich willkommen. Vielleicht sagt jetzt jeder noch mal kurz seinen Namen nacheinander, damit die Zuhörenden wissen, welche Stimme zu wem gehört.
Ich bin Marvin.
Ja, und ich bin Michael.
So, das war relativ einfach. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wer von euch antwortet und Aufklärung gibt, was es genau mit diesem Video bzw. den Sound auf sich hat.
Ja, am besten fange ich an. Ich habe dir das ja gerade geschickt. Das ist kürzlich entstanden auf der Caravan-Messe. Da haben wir dann nach Feierabend nochmal eine Runde übers Gelände gedreht und Michael ist da mit dem Bike rübergeschossen und hat einen von unseren vielen Sounds mal demonstriert. Und da habt ihr nämlich unseren KTM-Verbrenner-Sound gehört, der mehr so Moped-mäßig klingen soll.
Ah, da lag der Michel also völlig daneben. Wenn du sagst KTM-Verbrenner-Sound, reden wir nämlich nicht von 50 Kubik Zweitakter.
Genau, aber diese Sounds, die werden zwar von realen Fahrzeugen aufgenommen, aber dann eben aufgearbeitet, damit wir sie mit dem Soundmodul abspielen können. Und da verzeihe ich dann so eine Einschätzung natürlich Natürlich nicht mehr original, ne?
So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nach dem Intro, nach dem, was Jan und ich jetzt erzählt haben und was wir gerade da als Einspieler gehört haben, sind mit Sicherheit mega verwirrt. Also wir haben zwei neue Gäste. Wir haben gerade Moped-Sound gehört. Ihr habt gerade erwähnt, dass es auf der Caravan-Messe sich zugetragen hat, was ja quasi mit unserem Zweirad-Thema jetzt gar nicht so wirklich was
zu tun hat. Eine Camper-Messe, ja.
Eine Camper-Messe. Und ihr habt aber jetzt auch gerade schon erwähnt, hey, da geht's um KTM, Motoren, Verbrennersound. Deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen, wir haben jetzt zwei Namen, Marvin und Michael. Wir haben einen Markennamen, Meteorbike. Und damit wir das alles jetzt ein bisschen einordnen, würde ich vorschlagen, ihr erzählt uns mal ganz kurz von Anfang an, warum ihr eigentlich hier seid und was es mit diesem Gefährt, zu dem dieser Sound gehört, auf sich hat.
Also Marvin und ich kennen uns schon lange aus der Schulzeit, haben damals schon so die Leidenschaft für das schönste, schnellste Motorrad quasi geteilt. Jeder wollte immer so das Coolste haben. Und genau, dann ganz klassische Geschichte. Jeder ist so in sein Studium gegangen. Wir sind beide, haben einen technischen Hintergrund. Und ja, dann waren wir irgendwann mal auf dem Geburtstag von einem Kumpel. Und da ist es dann passiert. Da kam dann die Idee, lass uns doch mal das Studium ein bisschen vertiefen und mal was Praktisches bauen. Und da haben wir uns dann dafür entschlossen, ein eigenes Elektromoped zu bauen.
Genau. Wie viel Bier ist geflossen, dass man einfach das abends so feststellt? Oder wart ihr topnüchtern? Also für mich gibt es nur diese zwei Extreme.
Am besten die Idee klingt in beiden Zuständen gut, nüchtern und betrunken. Genau.
Stimmt, das ist wahrscheinlich die beste Grundlage dafür. Ja, genau. Aber wie klingt ja ein bisschen abstrus, so nach so einer Partyidee erstmal.
Ja, das war so, dass Michael mich mit dem Coffee Racer Thema irgendwann mal gelockt hat und mir dann ein Video von JP gezeigt hat, wie er sich von Rookie Bikes, glaube ich, das so eine Coffee Racer zusammengestellt hat und die abgeholt hat. Und da war ich total begeistert von Coffee Racer und habe viel recherchiert und wollte nicht gleich mit einem Großmotorrad anfangen, sondern mit einem kleinen, mit einer 50er. Und da haben wir dann einen TÜFer in Braunschweig kennengelernt, der einfach jeden Punkt auf der Umbauliste abgesegnet hat. Also das hat schon mal richtig für Begeisterung gesorgt. Und dann nach einem Verbrennerumbau sind wir dann auf die Idee gekommen, dieses Design Coffee Racer zu elektrifizieren, weil wir dann aus allen Welten das zusammenbringen, was wir cool finden. Retro-Design, aber einen sehr drehmomentstarken E-Antrieb, mit dem wir die Verbrenner dann zersägen können. Und dann wollten wir unbedingt noch Sound mit da drin haben.
Jetzt muss ich noch mal kurz das Pferd von hinten aufzäumen. Erstmal zu eurer Grundlage vor dem Studium hat Michael ja gerade gesagt, ihr wart immer auf der Suche nach dem geilsten Motorrad. Vielleicht, damit die Leute euch noch besser kennenlernen, was war denn das? War das immer Coffee Racer? Also ihr seid Vollblut-Motorradfahrer.
Ja, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Also bei mir fing das mit 16 an. Ein Kollege ist 16 geworden und hat dann am Abend vor uns alle mit seiner Mofa fahren lassen. Und dann am nächsten Tag hat er seine 125er rausgeschoben und dann dachte ich, das sieht ja aus wie ein Motorrad und war dann Feuer und Flamme dafür. Und dadurch, dass ich auf dem Dorf gewohnt habe, hat sich das dann auch angeboten und war schnell von den Eltern abgesegnet. Mhm. Und dann habe ich mit einer Derby GPR 125 angefangen. Das war eine Zweitakter, die sah so ein bisschen aus wie die Aprilia RS 125.
Ja, Michels Lieblingsmotorrad, hä?
Absolut. Ich wollte gerade sagen, auch so von der Geschichte ist das ja so klassischer Werdegang, wie er sich bei mir tatsächlich auch zugetragen hat. Also eher so im ländlichen Raum groß geworden. Moped war irgendwie Pflicht und relativ genau. Früh infiziert und dann auch gleich dick eingestiegen mit der Faszination für ein kleines Moped, was aber tatsächlich aussieht wie ein vollwertiges Motorrad, sage ich mal.
Ja, und die Zweitakter offen hatte ja auch dann mit Sportauspuff nachher 28 PS.
Und da kommt schon wieder, da klingt schon wieder dieser Performance-Aspekt durch. Ja. Jetzt hast du ja gerade angedeutet, so ging das los. Und sagst, du bist ein vollwertiger Motorradfahrer. Ich gehe mal davon aus, das ist bei Michael auch so. Wir reden jetzt über Elektromotorrad. Habt ihr noch jetzt gegenwärtig, ich sag mal, ein großes Verbrennermotorrad, das ihr regelmäßig bewegt?
Ja, das ist natürlich der witzige Punkt. tatsächlich, seitdem wir dieses ganze Projekt eigentlich gestartet haben, bin ich so wenig Motorrad gefahren wie noch nie. Also das ganze Projekt hat super viel Zeit natürlich gefressen. Vorher viel, viel Motorrad gefahren. Also ich fahre eine Suzuki Intruder C800, bisschen was Größeres. Dem geschuldet, weil ich auch 1,95 Meter groß bin. Und da das immer ein bisschen das große Mankerl. Als ich dann mit 16 auch mal gucken wollte nach einer 125er, sah das immer schwierig aus. Aber ja, mittlerweile ist das, glaube ich, auch okay. Und ja, genau.
Also wir merken, wir haben mit zwei Leuten zu tun, die Motorräder von der Pika auf gelernt haben. Jetzt zurück zu dem eigentlichen, worüber wir heute sprechen wollen. Geiler Sound auf dem Elektromotorrad. Wann war denn diese Idee? Wann habt ihr da so studiert und wann kam die Idee, hey, wir bauen jetzt erstmal einen Coffee Racer und dann die Idee, komm, wir machen da jetzt was Großes raus und einen Elektromotor rein?
Oh, ich glaube, das
vor 3 Jahren war das, glaube ich, ne?
Die Zeit scheint zu vergehen wie im Fluge.
Ich wollte sagen, war auch eine Schnapsidee. Die Erinnerung ist ein bisschen getrübt durch den ganzen Alkohol, der in dem Zusammenhang aufgeschlossen ist wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Das ging doch los an meinem Geburtstag. Am Tag danach saßen wir da alle auf dem Sofa und haben den Abendrevue passieren lassen und verarbeitet. Und dann hast du mir das Video von JP gezeigt. Und da ist dieser Coffee Racer-Gedanke dann aufgekommen. Das ist auch cool, fand ich, das kombiniert dieses Rennen, also dieses Schnelle vom Fahrzeug, dass du, Grundidee war ja von Kaffee zu heizen damit, deshalb wurde so viel abgebaut, damit das auch schön leicht ist und dann diese klassische Optik mit den Speichenfelgen, das sah einfach geil aus und ich glaube dann ein halbes Jahr später bei Victor auf dem Geburtstag beim Kollegen,
stimmt,
da auf der Autofahrt haben wir dann drüber gesprochen, ob wir sowas nicht mal elektrifizieren wollen.
Und dann habt ihr einfach losgelegt.
Ich wollte sagen, einfach losgelegt und jetzt, ihr seid jetzt ja keine Gasgeflüster-Fans, will ich jetzt mal sagen. Das haben wir so vorhin im Vorgespräch schon so festgestellt. Deswegen will ich euch da ganz kurz abholen. Jan und ich, wir fahren zwar für unser Leben gern Motorrad, sind aber, was unseren technischen Background angeht, eher so, ja, geistige Tiefflieger, will ich jetzt mal sagen. Und wenn ihr sagt, okay, wir haben angefangen, Coffee Racer oder beziehungsweise ein Moped zum Coffee Racer umzubauen, staune ich da schon Bauklötze. Und wenn ihr dann aber im nächsten Schritt überlegt, hey, wir lassen uns dieses Ding doch einfach elektrifizieren und wir bauen da Elektromotor rein, ne? Da wird es dann für mich noch unverständlicher oder unvorstellbar, das überhaupt umzusetzen. Was habt ihr denn da für einen Studienhintergrund? Ihr habt ja gesagt, ihr studiert. Ist da jemand von euch irgendwie Maschinenbau und der andere Elektrotechniker? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, tatsächlich.
Ja, so ähnlich.
Ziemlich nah dran. Also ich studiere Fahrzeugtechnik und Marvin Maschinenbau und dann im Master Elektromobilität und dementsprechend ist das eigentlich zusammen alles genau das, um so ein Fahrzeug irgendwie zu bauen. Aber natürlich hat das auch alles ganz mega klein einfach alles angefangen. Also es hat sich ganz am Anfang natürlich überhaupt gar nicht so angefühlt, so wie es jetzt halt ist. Also wir haben uns dann einfach in der Werkstatt getroffen und haben dann einmal angefangen, die ersten Mopeds zu zerlegen, um irgendwie mal einen Rahmen zu haben, um irgendwie mal zu gucken, okay, wie funktioniert dieses oder jenes. Und irgendwie so ging das dann halt auch voran. Mit kleinen Schritten hat man dann irgendwie so die ersten Anforderungslisten sich zusammengekritzelt und sich überlegt, okay, was ist jetzt vielleicht das Schlauste, um zu beginnen? Dann hat man 3-mal das Falsche gemacht und dann hatte man irgendwann den richtigen Start. Und dann ging das irgendwie mit wachsender Zeit, mehr Aufgaben und ja, dann hat man sich da irgendwie so reingefuchst, von einem Problem ins nächste.
Könnt ihr denn vielleicht jetzt mal an der Stelle, ich meine, wir haben jetzt gehört, okay, es geht irgendwie um 50 Kubik, es geht um Coffee Racer, aber derjenige, der jetzt noch nicht auf motorbike.de irgendwie unterwegs war und das Bild vor Augen habt, könnt ihr mal wie in so einem Pitch jetzt erzählen, was habt ihr da jetzt genau gebaut, wofür steht motorbike, was ist die Vision hinter dem Motorrad und was erwartet jetzt jemand, also wie würdet ihr das jemandem erklären, was ihr da genau gebaut habt, der vielleicht überhaupt keine Ahnung und kein Bild vor Augen hat?
Also wir sind ja beides Motorradfahrer. Ich habe auch noch eine GSX-R 57 im Carport stehen.
Ah, nice.
Aber die fahre ich halt über Land gerne. Und Michael und ich, wir wollten das Motorrad für die Stadt eigentlich schaffen. Denn in Hamburg gerade oder auch damals in Braunschweig da bist du mit dem Moped oder mit dem Fahrrad eigentlich am schnellsten unterwegs. Und wir wollten das Elektromoped ohne Kompromisse schaffen. Denn wir haben in dem Segment rumgeschaut und nichts gefunden, was uns gefällt. Oft wurde das nur über den praktischen Gedanken beworben. Und somit kann man jetzt von uns das Fahrzeug kaufen, was wir eigentlich für uns gebaut haben. Und wir sind da sehr perfektionistisch unterwegs. Wir wollten erstmal dieses klassische Retro-Design haben. Und das, meine ich, ist uns auch gelungen, weil viele Leute, ich sage 50% der Leute, die denken immer, wenn man vorbeikommt, dass das ein Verbrenner ist. Denn wir haben oben im Tank den Akku verbaut, rausnehmbar, dass man den auch oben laden kann. Wir wohnen beide im zweiten Stock, sonst müssten wir irgendwie eine Kabeltrommel aus dem Fenster werfen, um die laden zu können. Dann wollten wir unbedingt diese Motoroptik beibehalten. Deshalb haben wir unten noch diesen Kühlzylinder. Der ganze Motorblock ist so an Puch und Herkules, an diese horizontale Optik angelehnt. Und das spielt uns auch voll in unser Designkonzept rein. Wir wollten möglichst viele gerade Linien haben. Und diese Rippen kühlen jetzt unsere Elektronik, die Leistungselektronik. Da fließt nämlich der ganze Strom durch, der eben für ein hohes Drehmoment sorgen soll oder auch sorgt. Und dann, als wir das Ganze zusammengebaut hatten, sagten wir, Mensch, da fehlt irgendwie optisch noch der Auspuff und als Emotion auf jeden Fall der Sound. Und so sind wir dann an so eine Sound-Library rangekommen. Wir haben erst versucht, selber was zu machen. Und dann haben wir jemanden gefunden, der für Battlefield 5 zum Beispiel die ganzen Gewehr-Sounds aufgenommen hat, für Need for Speed-Sounds kreiert hat. Und die haben gesagt, ja, finden wir geil die Idee, lass doch da zusammen was entwickeln. Und zu dem Sound muss ja aber auch noch entsprechend die Hardware kommen. Das ist dann eine Platine, die aus dem Automobilbau stammt und die auch beim GTD mit verbaut wird oder bei größeren Dieselautos. Also die meisten haben ja alle schon Soundsysteme drin und da auch passen dann die Lautsprecher zu. Und wir haben dann diesen Lautsprecher in unserer eigenen Hülle sozusagen verbaut. Die muss auch so großvolumig sein, damit der Sound sich auch entsprechend entwickeln kann. Das hat uns dann eigentlich alles so zugespielt. Damit hat eigentlich jede Komponente, die an dem Bike dort ist, auch ihre Funktion. Das sollte nicht einfach nur Deko sein, sowas wie die Kühlrippen. Wir wollten auch den Zündkerzenstecker irgendwie beibehalten. Und das ist jetzt unsere Batterieversorgung und auch die komplette CAN-Bus-Vernetzung. Also alle Bauteile kommunizieren auch miteinander, das ist so Automobilstandard. Das ermöglicht uns auch erst diese Integration von dem Soundmodul. Denn wir können jetzt dieser Platine eben alle möglichen Drehzahlwerte und so weiter vorgaukeln. Und das habt ihr hoffentlich auch eben gehört, dass das Moped im Schaltvorgänge einsimuliert hat.
Ja.
Das macht das Ganze nämlich erst so richtig realistisch, finde ich.
Jetzt muss ich sagen, du bist jetzt schon sehr, sehr, ich sag mal, tief in die Gedankengänge und auch die technischen Details gegangen, die quasi dann die elektrische oder die elektromobile Komponente des Motorrads oder des Mopeds ausmacht. Ich würde aber ganz gerne dann nochmal ein bisschen auf die emotionale Schiene zurückkehren. Denn du hast ja schon gerade angedeutet, ihr versucht da im Design all das mit aufzunehmen, was man eben so aus dem Motorradumfeld oder auch aus dem Mopedumfeld kennt. So der liegende Zylinder, den Kerzenstecker, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie der Motorblock aussieht. Und damit man so diesen Kaffee-Racer-Look so ein bisschen sich vorstellen kann, habe ich gedacht, ich beschreibe doch mal ganz kurz so, wie ich das so einordne. Ne? Also das ganze Ding sieht tatsächlich aus wie so ein, wenn man von oben kommt, wie ein klassisches Motorrad mit einem langgestreckten, also in der Variante, wie ich sie hier sehe, langgestreckter Tank, / Akkureservoir. Dann hat es so ein klassisches Racing-Hack, also es ist ein Einsitzer und erinnert so im oberen Bereich für diejenigen, die sich eben so im Motorradbereich ein bisschen auskennen, an die Retro-Bikes wie eine Triumph Thruxton RS, die eben auch so einen olivgrün oder English-Green gefärbten Tank hat und eben auch diesen Mono-Hacker. Und darunter ist es aber tatsächlich sehr, sehr clean und schlank und hat eben eher so diesen Moped-Charakter. Da wie soll ich sagen, wie würdet ihr denn den Rahmen beschreiben? Denn das fällt mir gerade so ein bisschen schwer. Denn man hat eben diesen oberen Teil vom Motorrad und dann unten quasi sehr, sehr niedrig angeordnet den Motor. Und dazwischen ist aber sehr viel stilistische, angenehme Leere, will ich mal sagen. Es ist sehr, sehr clean, die ganze Geschichte.
Genau, das war uns halt extrem wichtig. Wir wollten halt mit unserem Moped einfach so das Cleanste bauen, was man halt so kaufen kann. Und ich hoffe, dass es uns ganz hübsch und cool gelungen ist. Es ist halt ein sehr geschwungener Rahmen und wir haben quasi oben einfach nur den Akku und unten halt den Motor mit dem, ich sag mal, Auspuff oder Sound oder halt dem Soundgenerator. Und ja, dazwischen haben wir nichts verbaut eigentlich, bis auf halt den Einstrangkabel, der zum Akku führt.
Jetzt muss ich mal an der Stelle vielleicht mal fragen, weil also der Michel hat es auch nochmal ganz schön beschrieben und ihr habt es ja selbst auch gesagt und ich glaube, jeder, der einfach mal Metorbike den googelt und sich da ein Bild anschaut, sieht etwas, das wirklich auch hochedel aussieht. Also wirklich, soweit ich das beurteilen kann, ich habe jetzt nur die Bilder gesehen und es noch nie so direkt vor mir, also wirklich mit einer Holz- bzw. Ledersitzbank, alles glänzt wunderschön, sieht nach hochwertigen Materialien aus und natürlich werdet ihr euch da auch von irgendwelchen, ich sag mal, klassischen Peugeot-Rollern oder so abheben und ein anderes Segment geben. Jetzt muss ich aber mal so ganz ketzerisch fragen, also wie kamt ihr auf den Gedanken, dass das jemand kauft und auf wen zielt ihr, wenn ihr da nach so einem Geburtstag saßt, weil wir alle wissen, dass es im Motorradbereich Leute gibt, die für ihr eigenes Lieblingsstück keine Ahnung wie viel 1.000 Euro ausgeben, wenn sie es veredeln. Aber ihr wollt damit ja wirklich auf den Markt. Und jetzt die Elektromobilität ist ja jetzt gerade ein Spielfeld, wo sich dann aber auch oftmals Konzerne schon tummeln und versuchen, das unter sich auszumachen. Also was ist euer Konzept dahinter? Was ist eure Vision? Was habt ihr vor?
Ja, also genau das haben wir halt auch gesehen, dass es hauptsächlich halt große Konzerne sind, die diese Produkte halt anbieten und dass da halt einfach keine Detailliebe drin steckt und es einfach meistens halt relativ günstige Produkte sind. Und wir setzen halt hier mit unserem Bike halt voll auf einfach eine nachhaltige und regionale Fertigung bei uns. Wir sind jetzt mit den ersten 50 Stück, die wir bauen, das sind alles Unikate. Und man weiß halt, wo es herkommt. Wir versuchen halt hauptsächlich hier Ein-Mann-Betriebe in der Umgebung, mit denen wir zusammenarbeiten, was in der Arbeit total spannend ist, weil wir halt extrem schnell auch Sachen ändern können und halt auch einen super hohen Individualisierungsgrad haben. Und mit den ersten Bikes, die wir verkaufen wir halt eben nichts von der Stange, sondern wir gehen halt mit den Kunden den kompletten Weg. Also die Kunden können sich bei uns alles aussuchen und auch noch irgendwelche Sonderwünsche gerne mit reinwerfen. Klar ist das bis zu irgendeinem Punkt nur realisierbar, aber wir geben uns da schon wirklich extrem viel Mühe, das zu machen, was wir halt ganz am Anfang des Projekts gesagt haben, nämlich, dass wir uns ein Bike für uns bauen wollen, ohne Kompromisse, was wir einfach toll finden und Spaß macht und halt auch, wo sich über jede Schraube irgendwie Gedanken gemacht wurde. Und im Endeffekt soll die Reise dahin gehen, dass wir versuchen, das so weit es geht beizubehalten. Natürlich diese kompletten Individualisierungsgrad wird es dann vielleicht irgendwann nicht mehr geben, aber dass wir halt mit dieser Detailverliebtheit und mit einfach dem Spaß an der ganzen Sache halt Leuten Bikes produzieren können, die sie genau so haben wollen. Also das hatten wir jetzt ja auch. Die ersten Bikes sind ja auch schon verkauft und wir sitzen da mit den Kunden zusammen und die grinsen über beide Backen, weil sie sich genau das zusammenstellen können, worauf sie halt Lust haben und eben nicht jetzt, sag ich mal, in den Laden gegenüber gehen und sich dann da einen China-Roller kaufen.
Wer sind denn jetzt die aktuellen Kunden? Wenn du sagst, die wollen das sehr individualisiert, also ihr habt ja schon gesagt, urbaner Raum, auf mich wirkt das Motorrad, oder nennen wir das jetzt Motorrad oder nehmen wir das Motorrad oder wie nennt man das jetzt?
Traum wäre das irgendwann so für Elektromoped, wenn man von einem Elektromotorrad, Elektromoped spricht, ja, dass man nicht mehr Motorbike sagt, sondern irgendwie Motorbike.
Ja, dann machen wir das doch so. Aber also wer kauft das? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ihr habt ja selbst gesagt, ihr kommt erstmal vom Land, dass das jetzt hier mit dem, was ihr sagt, so eine 125er oder ersetzt, mit der ich dann irgendwie über den Acker baller, sondern ihr habt ja selbst gesagt, urbane Mobilität. Wer ist da die Käuferschaft? Also wer sind die Leute, die euch jetzt die ersten da abgenommen haben?
Also wer grundsätzlich einfach nur von A nach B kommen möchte in der Stadt, der kauft sich dann natürlich irgendwie von Aldi den Elektroroller und hofft, dass das lange hält. Wir wollen eben, dass man Spaß hat beim Fahren, weil wir gerne Spaß haben beim Fahren. Deshalb hat unser Fahrzeug auch so eine hohe Beschleunigung. Und wir haben jetzt gemerkt, dass unsere Kundschaft natürlich eher schon Ü40 ist aktuell, dass die Personen sind, die sich das leisten können und dabei auch noch diesen Retro-Charakter mit aufgreifen. Mensch, ich hatte damals mal eine Puch oder eine Herkules. Dann haben wir viele Kunden, die sich einen Motorradführerschein nie machen konnten oder mal ein Motorrad hatten, aber jetzt wegen Familie kein Motorrad mehr fahren wollen. Wir haben Kunden mit dabei, die sind, ich würde sagen, Ästheten. Die finden das einfach nur schön und stellen sich das teilweise ins Wohnzimmer und fahren dann bei schönem Wetter damit zur Arbeit. So ist deren Plan. Wir haben einen, der überlegt, das als Wertanlage zu kaufen, weil wir jetzt ja von denen wirklich nur 50 Stück machen können. Können wir nachher gerne auch erklären, warum. Das ist jetzt hier nicht so ein Marketing-Gag, sondern das ist einfach leider so, mehr als 50 Stück können wir davon nicht machen. Und also das ist ganz breit gefächert. Wir haben auch Leute mit dabei, die finden das Projekt cool und die kaufen das teilweise, weil wir das so regional fertigen. Ein Nebendorf von ihrem Heimatdorf sozusagen. Da haben wir auch welche mit dabei. Also es ist sehr breit gefächert. Aber das Coole ist, dass das in allen Altersgruppen auf Begeisterung stößt. Und wir hoffen, dass wir auch irgendwann mit dem Preis, also mit der Massenproduktion, mit erhöhter Stückzahl den Preis auch ein bisschen senken können, damit wir auch so die Sportbegeisterten etwas Jüngeren erreichen können. Denn wir beiden heizen damit einfach voll gerne dann von A nach B in Hamburg. Denn damit bist du halt so super flexibel unterwegs. An der Ampel bist du der Erste, der abzischt. Und das wiegt ja auch nur 75 Kilo. Und du kannst es überall entspannt abstellen. Das ist einfach eine Spaßmobilität für die Stadt. Also mit dem Auto fahre ich hier nicht gerne von A nach B in Hamburg.
Ich wollte sagen, da sind wir ja jetzt tatsächlich, du hast es ja gerade schon angerissen, so beim Aspekt Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Das ist ja, natürlich zahlt das auf die Emotionalität ein und das ist auch immer das, worum es uns Moped-Motorradfahrern ja so ein bisschen geht. Du hast jetzt gerade angedeutet, wir haben Kunden oder ihr habt KundInnen, wahrscheinlich Männlein und Weiblein, Ü40, die vielleicht schon Familie haben, die eben so ein bisschen stilistisch Wert legen. Und ihr habt auch schon durchblicken lassen, dass das auch ein bisschen was mit dem Preis zu tun hat. Ich habe bei euch auf der Seite gesehen, es geht so ab knapp unter 10.000 Euro los. Da habe ich natürlich, wenn ich jetzt den Betrag sehe, erstmal aus Verbrennersicht ja schon ein vollwertiges Motorrad vor Augen. Wir sind jetzt aber grundsätzlich aber in diesem Moped-Segment. Ihr habt das ja vorhin auch immer wieder so angedeutet. So 50 km/h ist so quasi Maximalgeschwindigkeit, wenn ich das richtig gelesen habe. Es wird auf der Seite was geschrieben, so von 9,5 PS. Und ihr habt jetzt aber auch gerade so ein bisschen die Fahrleistung angedeutet und diese Ausrichtung auf die urbane Mobilität. Wo bewegen wir uns denn da? Ihr habt gesagt, ihr lasst an der Ampel alles stehen. Gibt es denn irgendwie so Beschleunigungswerte, wo ihr sagen könnt, hey, den Sprint von 0 auf 30 machen wir in 1,5 Sekunden und 50 geben wir zwar an, aber eigentlich fährt es ein bisschen schneller. Und wie sind denn da die Zahlen?
Der Michael will schon nach dem Tuning-Katalog fragen.
Ja, wenn ich denn dann weiß, wo die Basis ist. Genau.
Oh ja, also wir haben natürlich jetzt keinen Prüfstand, auf dem wir Drehmoment messen können. Leider. Also wir können die ganzen Temperaturen in allen Komponenten überwachen und sind jetzt da bei einem soliden Mittelwert. Also das, was wir jetzt aktuell fahren mit diesem 9,5 PS in der Spitze, das hat das Bike auch im Sommer bei hohen Temperaturen gemacht. Wir haben das schon ordentlich geknechtet. Und Beschleunigung von 0 auf 50 hatten wir jetzt, glaube ich, so 3 Sekunden. Aber wenn man da drauf sitzt, also man hat immer ein Grinsen im Gesicht. Das ist gar nicht so zu beschreiben, auch mit diesem Sound. Also die Kunden, die wollen immer gar nicht mehr absteigen, wenn die das einmal Probe fahren. Und Topspeed ist natürlich begrenzt laut GPS auf 49,5.
Hat das Zulassung, so Zulassungsgründe?
Genau. Also
Also
45 km/h darf man ja in dieser Klasse fahren und der TÜVer sagte 10% Toleranz. Das heißt, man ist bei 49,5. Das reizt man natürlich aus. Und der Tacho muss ja immer schneller anzeigen, als man eigentlich fährt oder darf auf jeden Fall nicht langsamer anzeigen, als man fährt. Mhm. Von daher sieht man im Tacho sowas wie 52, 53, also das, was die Autofahrer auch so im Tacho sehen.
Ja.
Und damit haben wir gemerkt, fließen wir sehr gut mit im Verkehr. Und wir haben jetzt noch eine App auf dem Handy, mit der man das auch ein bisschen schneller machen kann.
Ach was, aber das haben wir aber nicht gehört. Das schneiden wir raus.
Das ist natürlich nur für gesperrte Strecken.
Teststrecke, ja.
Ach was, und was heißt es dann schneller?
Wir haben die Übersetzung so ausgelegt, dass das alles auf Beschleunigung geht. Und also schneller heißt 60. So.
Okay. Wheelie möglich?
Wir haben da einen Gyrosensor mit drin in der Leistungselektronik. Der kann alle Neigungswinkel und Beschleunigung erkennen im Raum. Und da ist auch schon softwareseitig eine Wheelie Control mit einprogrammiert, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Aber wir haben sie schon mal getestet. Das ist schon witzig. Also du musst dir natürlich ein bisschen Mühe geben, die dann hochzuziehen. Aber wenn du dann am Hahn ziehst, dann bleibt sie in dem Winkel stehen und kippt halt nicht über oder so. Das ist schon witzig.
Alter Falter, was nicht alles gibt. Aber jetzt nochmal zu den harten Fakten, weil ich meine, damit müsst ihr euch ja sicherlich auch immer rumschlagen, nicht nur irgendwie die Preisdiskussion, sondern natürlich auch die Leistung. Aber vor allem gerade in der Elektromobilität sind ja immer viele, Reichweite. Wie sieht es damit aus?
Das haben wir ganz pragmatisch gemacht. Wir haben uns unseren Akku genommen, haben uns den zweiten in den Rucksack gepackt, haben den Sportmodus reingehauen und dann sind wir durch die Stadt gefahren, bis wir stehen geblieben sind und sind da tatsächlich auf 50 Kilometer gekommen. Und genau, dann kann man den Akku halt wechseln, der wiegt halt 10,7 Kilo, meine ich, an einer ganz normalen Haushaltssteckdose laden. Das war uns halt wichtig, dass man das halt irgendwie machen kann und man halt nicht dann am Ende mit einem, weiß ich nicht, 150 Kilo schweren Gefährt durch die Stadt schiebt, sondern dass man...
Aber was heißt denn dann, also wie schnell lädt so ein Ding? Weil ich meine, 50 Kilometer klingt jetzt erstmal nicht so viel. Ich meine, klar, im städtischen Betrieb und dann im Sportmodus, wer fährt in der Städte schon täglich irgendwie 50 Kilometer? Aber die Frage ist dann natürlich trotzdem, also wie lange braucht dann so ein Laden von so einem Akku?
Ja, wir haben da zwei Varianten. Man kann einmal mit dem normalen Ladegerät so ungefähr 4 bis 5 Stunden den laden. Das stört ihn dann auch nicht, wenn es kälter ist und man ihn lädt. Das kann er über einen größeren Temperaturbereich. Dann wird es noch ein Schnellladegerät geben. Das kommuniziert dann auch mit dem Akku. Und das ist wichtig, damit man alle Zellen permanent überwacht und die Temperaturen. Dann könnte man ihn auch in der Stunde bis anderthalb wieder vollladen. Mhm. Wir haben dort ja Akkumodule aus dem Volkswagen verbaut. Also wir wollten nicht unbedingt neue China-Zellen haben, sondern diese Module kommen eben von Volkswagen und waren mal eine Woche, einen Monat im Betrieb, irgendwie auf Erprobung vom Fahrwerk, sagen wir Warmerprobung, Kalterprobung. Und die werden normalerweise verschrottet, was halt viel zu schade ist, weil deren erster Lebenszyklus gar nicht abgeleistet wurde. Und Kollegen von uns, die kaufen die containerweise ein, messen die durch und verkaufen die auch an stationäre Speicher weiter und eben auch an uns. Und da wird sich die Akkuentwicklung wird immer weitergehen. Ich meine, der Verbrenner hat jetzt über 100 Jahre Entwicklung genossen und die Akkutechnik nimmt jetzt gerade Fahrt auf. Also unsere Module, die wir jetzt gerade verbauen, die gibt's jetzt schon seit einem Jahr in der neuen Generation. Da kommen wir jetzt hoffentlich auch bald ran. Dann hat man bei selben Gewicht, selben Abmaßen schon mal 30% mehr Reichweite. Und ich denke mal, das wird jedes Jahr nochmal einen Schub geben. Mhm. Und wir sorgen dafür, dass das Ganze so modular aufgebaut ist, dass man auch upgraden kann, was den Akku angeht. Also
Ja, du hast ja jetzt auch wieder deutlich gemacht, es wird sozusagen auch lokal gekauft. Das war ja auch was ihr gesagt habt mit eurer Idee, ist irgendwie auch wichtig und offensichtlich lebt ihr das ja auch. Für mich jetzt halt eben auch die Frage, also ihr habt das technische Verständnis, um das zu bauen aus dem Studium und so weiter. Nichtsdestotrotz könnt ihr ja aber nicht irgendwie alles selbst machen. Und ihr habt ja gesagt, ihr habt viele lokale Lieferanten. Erstmal, wie kamt ihr zu denen? Weil ich mir immer denke, mit meinem völlig fehlenden Wissen, wo kriege ich jetzt zum Beispiel einen Motor her? Wer baut mit den Rahmen irgendwie? Wer lackiert das Ganze? Wie habt ihr da eure Lieferanten gefunden? Auch sowas wie VW, wie kommt man da dran? Und was macht ihr dann eigentlich in der Montage oder im Bau selbst?
Ja, also grundsätzlich hatten wir damals, denn wir hatten ja den allerersten Prototypen, den hatten wir vor 2 Jahren fertiggestellt. Da haben wir tatsächlich alles selber gemacht. Also das waren Studienarbeiten, Masterarbeit und Bachelorarbeit, also angefangen vom Carbon-Tank. Dann ist man in der Uni zum Racing-Team gegangen und hat sich da ein bisschen Erfahrung geholt und Wissen quasi angeeignet und dann hat man den ersten Carbon-Tank gelegt. Dann haben wir zusammen mit dem Großvater von Marvin, der Tischler war, die Holzsitzbank gemacht, verleimt, dann alles geschliffen, bis das irgendwie perfekt war, dann eine Nähmaschine gekauft und die erste Ledersitzbank selber gemacht. Und es war halt extrem wichtig, dass wir jedes Bauteil an dem Moped mal selber gemacht hatten. Also wir hatten uns auch eine CNC-Fräsmaschine gekauft dann, wo uns jeder den Vogel gezeigt hat und meinte, damit schaffen wir niemals aus dem vollen Aluminium-Motorgehäuse zu fräsen und am Ende nach 2 Wochen da stehen und beten, dass nichts in die Luft fliegt, hat's dann funktioniert und wir hatten halt die beiden Motorgehäuse fertig. Also im Endeffekt war klar, Studium extrem wichtig, YouTube extrem wichtig und am Ende war das Wichtigste, dass wir alles einmal selber gemacht haben. Und dann, wie wir an die Fertiger gekommen sind, war eigentlich von Zeit zu Zeit. Also wir hatten dann zum Beispiel den ersten Kontakt in der Uni bekommen, weil wir dann da bei so einem Know-how-Coaching waren. Und dann hat man halt andere Startups kennengelernt, dann kannte der eine den einen. Dann sind wir so dann quasi zu unserem Akkulieferanten gekommen. Und genau, dann hat man halt ein bisschen geguckt, wen gibt es hier in der Gegend. Ich glaube, unsere Sattlerin, die unsere Sitzbänke näht, den Kontakt hatte man dann, hatten wir von meinem Vater, weil er meinte, dass die eine tolle Arbeit macht und irgendwie beim Nachbarn den Sitz vom BMW neu beledert hat. Und so war das, so ging das halt dann immer weiter. Und dann natürlich stößt man da irgendwann dann an die Grenzen, wenn man dann einen vernünftigen Metallfräsbetrieb oder so braucht. Aber das war dann im Endeffekt einfach viel Zeit im Internet verbringen, viel telefonieren und irgendwann hatte man dann den passenden Fertiger gefunden. Genau.
Jetzt habt ihr ja vorhin schon angedeutet, dass das Thema, oder beziehungsweise grundsätzlich hört man das heraus, ne, dass halt alles, was so in diese Digitalisierungs-, Elektrifizierungsrichtung geht, ein wichtiger Bestandteil des Motors ist, also Temperaturmessung, Leistungsfreigabe, ihr habt die Wheelie Control und sowas angedeutet. Das ist ja was ihr so ein bisschen aus diesem Studienhintergrund habt, und ist ja aber so ein bisschen unsichtbar für den Endkunden. Was aber ein wichtiger Aspekt ist, ist natürlich die Emotionalität des Ganzen und das Design. Und ein wichtiger Bestandteil an einem Motorrad und an eurem Bike ja auch stilistisch ist ja der Rahmen. Der, haben wir ja vorhin auch schon gehört, eine besondere Form hat. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Also Rahmenbau ist ja immens wichtig bei zwei Rädern. Wie kam das denn zustande? Wo kommt die Form her und gibt es da eben auch so einen Performance-Gedanken dahinter? Also, keine Ahnung, Stichwort Flex und so, was da alles mit einfließt?
Also, das war eigentlich so, dass wir immer nach Kaffee-Racern geguckt hatten bei Pinterest und irgendwann kam mal dort dieser Puch, also der Rahmen kommt von der Puch.
Also wirklich so eins, so mehr oder minder 1:1 angelehnt.
Das ist tatsächlich ein originaler Puchrahmen von 1975.
Okay.
Denn das war ja ursprünglich als unser Fahrzeug gedacht und dafür baut man sich keinen eigenen Rahmen, beziehungsweise wir hätten dafür ja einen Schweißschein haben müssen und eine Zulassung haben müssen. Mhm. Und das war jetzt so deutlich einfacher, den alten Rahmen zu nehmen. Und der ist optisch so direkt ins Auge gestochen, weil er diesen riesen Freiraum in der Mitte hat. Oder ist ja ursprünglich eine Mofa, da hängt der Tank dann vorne am Rahmenrohr mit dran. Mhm. Und was schön aufgefallen ist, war eben dieser gerade hängende Motor. Das gab's da bei Puch und Herkules und bei vielen anderen Modellen oder bei der Simson, da steht er dann irgendwie so gerade hoch, ist so stark verkleidet. Und hier dieses Cleane hat einfach so optisch überzeugt. Und der Rahmen besteht ja nur aus einem gebogenen Rohr, mhm, an dem dann oben noch ein zweites angeschweißt ist für die Sitzbank. Und dann hast du noch zwei Bleche, die den Motor tragen. So, das ist eigentlich so eine sehr simple Aufbauweise von diesem Rahmen, die uns da so überzeugt hat. Mhm. Das fanden wir einfach optisch so genial. Und das Gute ist eben, dass dieser Mofa-Rahmen ja oben kein Rahmenrohr hat. Und dadurch hatten wir dann den Platz, um dort den Akku unterzubringen. Mhm. Da haben wir dann eine Edelstahlkonstruktion reingesetzt, die den Akku trägt. Hätten wir jetzt so einen klassischen Motorradrahmen genommen oder irgendwas anderes, wo oben dieses Rahmenrohr sitzt, dann hätten wir Probleme bekommen. Denn wir dürfen ja am Rahmen auch nicht groß was abflexen und auf gar keinen Fall am Hauptrahmen schweißen, ohne dass wir da mit einem Schweißschein zugange sind.
Und das ist jetzt auch quasi das, was Marvin vorhin angesprochen hatte, warum es halt so besonders ist oder warum wir keinen Marketing-Gag quasi jetzt draus machen mit den ersten 50 Stück, weil wir uns einfach von diesem Mofa-Rahmen genau 50 gesichert haben.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage geworden, weil die sind ja 50 Jahre alt oder 45 Jahre alt oder ja fast 50 und dementsprechend ja auch wahrscheinlich sehr, sehr rar und gar nicht so einfach, die zu sammeln, um dann quasi genau, die Mopeds drumherum zu bauen, ne?
Ja, also es fing halt, wie Marvin schon meinte, deshalb, wir haben die Rahmen genommen, weil es einfach am Anfang einfacher war und vor allem hatten wir, ging das im Studium los. Wir hatten absolut normales Studi-Geld und konnten uns da jetzt nicht großartig was Teures leisten. Und deswegen ging es dann damit los, was sich dann im Endeffekt aber als eine riesige Aufgabe herausgestellt hat. Weil 50 von diesen Rahmen zu finden, ist nicht so einfach, weil ich meine, es sind nur 1000 davon in Deutschland produziert worden. Das heißt, im Endeffekt haben wir, glaube ich, 5% vom ganzen Marktanteil von damals. Ja, das war eine Aufgabe von 3 Jahren eBay-Kleinanzeigen im Endeffekt. Also
boah, krass.
Wir haben vom ersten Tag an dann geguckt, wenn mal irgendwie eine reinkam. Und das sind auch wirklich, also das sind ja auch ganz, wir können ja mal später noch ein paar Bilder schicken, aber die Puffs, die wir da dann eingekauft haben, die waren schrottreif. Also das war nicht mehr, einfach gar nicht mehr zu gebrauchen.
Also bis auf den Rahmen natürlich, der ist
Ja. Also die haben natürlich auch hier und da mal gelitten, irgendwie der Lenkanschlag ist verbogen, das müssen wir alles richten und dann eben auch entsprechend sandstrahlen und neu pulvern lassen. Genau. Das ist schon eine Menge Aufwand und deshalb würde das auch gar nicht lukrativ sein, davon mehr als 50 Stück mit diesem alten Rahmen zu bauen. Mhm. Teilweise haben wir die sogar aus Spanien eingekauft. Also deshalb wird irgendwann der neue Rahmen kommen müssen. Und das optimieren wir dann natürlich, das Design bleibt gleich. Aber dann wollen wir den schon ganz gerne aus Alu bauen, die Kabelstränge noch besser führen. Also da kann man schon technisch noch was optimieren, definitiv.
Und jetzt eine Frage nochmal zurückgehend zu der Ursprungsidee. Ihr habt ja mal ganz am Anfang erzählt, es fing an mit einem Verbrenner, Kaffee Racer, dann Elektromobilität. Wie sehr seid ihr davon überzeugt, dass das wirklich auch die Zukunft ist? Und glaubt ihr wirklich, das wäre eine nachhaltige Lösung, wenn man jetzt über so Themen wie Klimakrise spricht? Das ist jetzt eine sehr schwere, große Frage, aber die möchte ich trotzdem gestellt wissen. Und wir können ja schauen, dass wir das so in einem gesunden Rahmen halten.
Mhm. Wir sind ja auch nur bescheidene Moped-Bauer und überblicken das Große und Ganze nicht. Wir haben versucht, viele Kritikpunkte der Elektromobilität eben zu eliminieren, indem wir sagen, wir recyceln viele Komponenten, unter anderem eben auch den Akku. Und jetzt sagen wieder manche, ja, aber der Akku, der ist dann ja irgendwann auch hinüber. Da gibt es schon eine Firma, Düsenfeld GmbH in Braunschweig, die können diese Akkus, ich muss lügen, aber bis zu 90% schon recyceln. Dann werden die geschreddert und die Materialien wiederverwendet. Mhm. Von daher können wir da eigentlich schon ganz gut behaupten, dass wir bei den Akkus gut aufgestellt sind. Und wir sind ja auch beides Motorradfahrer und lieben diesen Verbrennercharakter. Aber der Verbrenner hat nun mal einfach einen geringen Wirkungsgrad. Das meiste davon geht in Wärme. Also wenn man da 30% Wirkungsgrad hat, ist man ja schon wirklich sehr gut unterwegs. Und mit diesem Elektromotor ist man schnell mal bei 90-95% Wirkungsgrad. Das ist dann einfach irgendwann die Zukunft. Also in dem Zweiradsegment auf jeden Fall, denke ich. Mhm. Für Wasserstoff braucht man immer noch einen Wasserstoffspeicher, dann noch die Brennstoffzelle. Das alles in einem Moped unterzubringen, sehe ich schwierig. Da hat man auch noch so viele Wirkungsgrade mit drin. Und wir waren ja selber auch Kritiker von E-Mobilität, bis ich mal auf dem E-Fahrrad von meinem Professor saß.
Ach was, echt?
Ja, das war dann bis 40 km/h freigeschaltet. Und da hatte ich auch ein breites Grinsen im Gesicht, als er ihn das nach vorne geschoben hat. Mhm. Das war damals auch schon 1-5.000 Euro mit verstecktem Akku im Rahmen. Mhm. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Und so sind wir dann eben auch zur E-Mobilität gekommen. Denn wenn du damit, ihr müsst damit eigentlich mal eine Runde durch die Stadt drehen. Du hast diese Beschleunigung, die man da hat, diesen Punch, das bringt halt schon Spaß. Ich habe noch eine alte Vespa, noch eine alte Honda CB50. Die können halt leider nicht damit mithalten. Und mit dem Sound in Kombination denke ich mal, dass wir da schon eine gute Alternative bieten können.
Also klingt total spannend. Was ich noch gerade interessant finde, Michael, erinnerst du dich noch, wir hatten doch auch mal die Diskussion über E-Bikes, die mittlerweile ja auch sogar ABS und sowas haben, und da haben wir auch über die Preise gesprochen, ne? Und das muss man dann vielleicht auch nochmal zur Relation so ein bisschen einbringen. Du hast es selbst gerade gesagt, das Fahrrad von deinem Professor 5.000 Euro, ich glaube, Ducati hat ja mittlerweile auch irgendein E-Bike, was unfassbar viel Geld kostet und so weiter.
Ja, das gibt es, so ein Mountainbike, das kostet tatsächlich um die 9 sogar.
Ja,
und gut. Das ist schon verrückt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war jetzt die Tage wieder im Motorradmission unterwegs und habe auch mit dem einen oder anderen Elektromotorradhersteller mich ausgetauscht. Und du hast da gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel gebracht, von dem ich davon ausgehe, dass es vielleicht auch so ein bisschen das Motorradfahren noch mehr wiederbeleben kann. Und zwar diese Erfahrung in den oder über die verschiedenen Elektromobilitätsangebote im Zweiradbereich hin zum Motorradfahren überhaupt erstmal zu kommen, ne? Also wenn du, so wie du es von dir gerade beschrieben, als Fahrradfahrer das erste Mal dieses Erlebnis hast, mit einem Elektromotor und einem Zweirad diese Beschleunigung zu erleben und auch diese Geschwindigkeit und dann erstmal dieses Gefühl und dieses Interesse daran geweckt wird, dann ist meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass du dann, ja, so wie du es beschrieben hast, angefixt bist und halt einfach mehr willst und dann halt dann nicht bei diesem 40 km/h und dem pedalbetriebenen Motor aufhörst, sondern quasi dann halt auch die nächste Stufe suchst. Und von daher finde ich das eigentlich einen sehr, sehr interessanten und spannenden Ansatz. Vor allen Dingen, weil das, was ihr jetzt hier anbietet, ja tatsächlich auch eigentlich an die gerichtet ist, hauptsächlich durch die Möglichkeit, es mit dem Autoführerschein zu fahren, die vielleicht noch gar keine Zweirad-Erfahrung haben oder das eben, so wie ihr es auch beschrieben habt, irgendwie so aus der Familie kannten irgendwie der Opa oder der Vater so ein Ding gehabt und so, und es sieht irgendwie so ähnlich aus und ich kann mir das jetzt irgendwie ins Haus holen und auch leisten und dann eben auch mit meinem Autoführerschein fahren und das vielleicht dann einfach so den ersten Schritt in Richtung größere Projekte oder größere Bikes halt ermöglicht, so, ne? Aber das bringt mich ja quasi so direkt zur nächsten Frage. Ihr habt ja angedeutet, das jetzige Projekt ist auf 50 Stück limitiert, aus genannten Gründen. Und ihr habt auch die höhere Akkukapazität angedeutet. Habt ihr denn schon quasi ein Auge auf den richtigen Motorradmarkt geworfen? Und ist da irgendwas in der Pipeline, wo ihr sagt, hey, da kommt was, was man eben auch mit Motorradführerschein nur fahren kann?
Ja, auf jeden Fall. Das soll auch kommen. Das war jetzt eben der Grund, wir konnten jetzt nichts Größeres bauen, weil wir es selber dann nicht hätten fahren können in der Stadt wegen der Lademöglichkeit. Und dann im nächsten Schritt soll aber eine 125er kommen. Das wird in der Abnahme natürlich aufwendiger, dann gibt es auch schon ABS und so weiter. Und
also wenn ihr jetzt schon so eine Wheelie-Control theoretisch da drin habt, dann kann doch ABS nicht das Problem sein.
Das müssen wir dann ja, also das entwickeln wir ja nicht selber, das kaufen wir dann ein. Dann machst du dann eine Bremsscheibe ran, die dazu passt und dann eben noch das ABS-System von Bosch oder so. Das wird jetzt auch nicht der Riesenaufwand sein.
Ja.
Müssen wir gucken, was wir dann an neue Festigkeitsberechnungen für den Rahmen machen müssen. Und da wird es ein Onboard-Diagnosesystem geben. Also müssen wir uns ein bisschen reinfuchsen, kriegen wir aber auch hin. Wir wollen bloß dann auch genau so eine Performance im Antriebsstrang bieten können. Das, was wir da jetzt haben, diese 9,5 PS in der Spitze, das ist ja auch alles zugelassen. Denn aktuell wird eben nur die Nennleistung beschränkt bei der Abnahme. Das heißt, 30 Minuten lang darf das Fahrzeug dann im Schnitt diese 4 Kilowatt sind das nicht überschreiten, aber im Peak ja schon.
Hey, warte mal kurz, da muss ich mal kurz unterbrechen. Jetzt habe ich gerade gar nichts verstanden. Was sind das wieder für deutsche bürokratische Regeln?
Ja, die Abnahme, wir haben ja auch jahrzehntelang nur Verbrenner abgenommen beim TÜV oder hauptsächlich ja. Verbrenner. Und deinen Verbrenner kannst du ja nicht in der Spitze überlasten, es sei denn, du, weiß ich nicht, spritzt da Nitro ein oder hast da nochmal ein E-Turbo oder sowas dran. Und du kannst ja nicht mal eben diesen Motor um das Doppelte überlasten. Mhm. Beim Elektromotor schon. Da kannst du im gewissen Maß einfach mehr Strom sozusagen durchpumpen, dein Magnetfeld verstärken. Dadurch wird der Motor wärmer. Aber wenn du das 10 Sekunden lang machst, dann wird er halt mal heiß, kühlt aber beim Fahren dann wieder ab. Mhm. Und dadurch können wir so eine hohen Spitzenleistungen bei den Elektromotoren abfordern. Mhm. Unser Motor hat Nennleistung 2 Kilowatt, aber in der Spitze dann eben diese 7 Kilowatt. Mhm. Und der TÜVer guckt sich das eine halbe Stunde lang an oder misst eine halbe Stunde lang. Und dann dürfen wir über die halbe Stunde lang diese 4 Kilowatt nicht im Schnitt überschreiten.
Ja, und wie simuliert ihr das dann? Zieht ihr die ganze Zeit am Kabel? Oder also wie muss ich mir ja, so einen Test vorstellen?
Das kommt auf so einen Rollenprüfstand mit Widerstand und dann gibst du halt Gas und unser Moped liefert dann erstmal diese 7 Kilowatt.
Ja.
Und dann gibt es verschiedene Beschränkungsvarianten. Also irgendwann würde wahrscheinlich der Motor über 100 Grad heiß werden, dann regelt er die Leistung runter oder die Leistungselektronik wird heiß, dann wird es runter geregelt. Also eine halbe Stunde lang diese 7 Kilowatt abzurufen wäre niemals möglich.
Mhm. Du, jetzt habe ich dich aber eigentlich unterbrochen. Du wolltest damit jetzt überleiten zur 125er und dass dann da andere Regularien gelten, richtig?
Genau, was diesen Antriebsstrang angeht, hoffen wir, dass wir da noch rechtzeitig kommen und dann eben auch dasselbe Verfahren machen können. Denn es gibt ja auch schon Videos, wo sie mal so ein Elektro 125er vermessen haben und statt diesen 15 PS haben die in der Spitze dann schnell mal 50 PS.
Ui.
Aber du hast dann ja nur das Gewicht von einer 125er und darfst das alles mit dem A1-Führerschein fahren. Und dann zersägst du da alles in der Beschleunigung.
Ich wollte gerade sagen, da muss ich mich also bald darauf einstellen, dass ich mit meiner BMW S1000 fröhlich grinsend von irgendeinem 125er E-Motorrad versägt werde.
Das könnte halt passieren, ja. Das setzen wir uns mal als Ziel.
Ich wollte sagen, das gibt es ja tatsächlich schon gerade durch die B196-Regelung, also diese Möglichkeit jetzt Fahrzeuge bis, was ist es, glaube ich, 11 kW mit dem Autoführerschein zu fahren, sind ja die bis jetzt arrivierten Hersteller da sogar schon aufgesprungen und was da ja den großen Unterschied macht, ist halt quasi das Drehmoment, was der Motor leistet und du halt dadurch diese krassen Beschleunigungswerte halt hinbekommst, ne? Also diese Zero S ist das, glaube ich.
Ja.
Zum Beispiel, die haben ja, was weiß ich, um die 100 Newtonmeter Drehmoment und dadurch hast du dann tatsächlich die Möglichkeit, alles an der Ampel stehen zu lassen. Ne? Also so zum Vergleich, ein durchschnittlicher Superbike hat irgendwas bei 100 bis 110 Newtonmeter Drehmoment auch, also wenn es jetzt kein Ducati Panigale V4 oder sowas ist. Also da bist du wirklich auf Maximalniveau unterwegs, zumindest kurzfristig für diesen Abruf am Ampelsprint. Genau. Und das ist schon eine beeindruckende Fahrleistung.
Ja, das muss man mal gespürt haben. Das ist schon was Cooles. Also das wollen wir auf jeden Fall umsetzen.
Ja, das heißt, das ist also euer nächster Plan und der soll in die Tat umgesetzt werden, wenn ihr die 50 Stück verkauft habt oder läuft das jetzt schon parallel und wo steht ihr gerade mit diesen ersten 50 Stück? Ich habe vorhin auf der Website Nummer gesehen, es gibt noch zu haben die Nummer 46. Wie kann das denn sein?
Ja, wenn du sie jetzt bestellst, dann streiche ich sie aus der Liste.
Netter Versuch. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber wo steht ihr und wie sieht's aus mit dem Zukunftsplan?
Ja, wir sind jetzt die ganze Zeit natürlich auch am Weiterentwickeln und am Optimieren. Wir haben jetzt, sind jetzt glaube ich so seit 2 Monaten verkaufen wir. Seit einem Monat haben wir so Kataloge und der Webshop ist glaube ich seit letzter Woche online, dass man also der Online-Konfigurator quasi auf unserer Website. Wir haben jetzt schon gute 15 Stück sind jetzt weg. Genau, und haben noch Interessentenlisten, sind jetzt gerade dabei, halt eigentlich alles so ein bisschen darauf zu legen, dass wir viel rumkommen, dass wir viele Leute mal aufs Bike raufbekommen, halt eine große Reichweite irgendwie mal erzielen, damit die Leute halt ein bisschen von uns reden, weil einfach egal, wo wir mit dem Moped hinkommen, egal ob das jetzt, sag ich mal, hier am Jungfernstieg ist, wo man einmal vorbeifährt oder ob man kurz an der Mensa hält oder selbst an irgendeiner Ampel hier in Winterhude, die Leute versammeln sich irgendwie sofort um uns rum. Es sind dann immer, stehen dann sofort immer so 4, 5, 6 Leute um uns rum und fragen uns, was ist das? Und ach, das ist elektrisch und kein Verbrenner. Also es begeistert. Also die Leute sind immer total fasziniert, wenn sie auf uns treffen.
Ja, und deshalb wollen wir eben jetzt im nächsten Schritt nicht nur die Serie bauen, sondern vielleicht das sogar ein bisschen aufsplitten, dass wir Metorbike Basic anbieten, dass wir dann die Teile nicht mehr aufpolieren, sondern wir lassen die in der Rohgussoptik und dann gibt's vielleicht nur 5 verschiedene Rahlfarbtöne, aus dem man aussuchen kann, aber dann können wir das Bike günstiger anbieten für die Leute, die trotzdem Metorbike fahren wollen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch die Metorbike-Exclusive-Schiene fahren, die wir jetzt auch haben, dass man sich eigentlich ein Custom-Bike erstellen kann von Holz, Lederoptionen, Lackierungen. Teilweise kamen jetzt noch Wünsche wie eine Doppelsitzbank oder Hauptständer statt Seitenständer. Sowas setzen wir jetzt aktuell eben dann teilweise noch um in einem gewissen Rahmen. Und das machen wir jetzt alles nebenbei. Also nebenbei, wir haben jetzt so viele Eindrücke schon bekommen, wir haben so viele neue Kontakte, so viele Fertigungsverfahren auch kennengelernt. Dadurch hat sich der Horizont enorm erweitert und da geht auch noch einiges und da ist ja immer noch sehr viel Potenzial. Von daher wird sich das jetzt so Stückchen für Stückchen zusammensetzen. Also dass wir jetzt schon mal den Rahmen für die Serie konstruieren, dann im Hinterkopf schon mal Designs uns überlegen für die 125er. Da kommen natürlich mehr Akkus rein. Die müssen alle schick verkleidet werden. Das soll ja immer noch eine Art Retro-Charakter haben. Da könnt ihr auch gerne mal einen Einwurf bringen, was ihr euch für ein Design denn vorstellt bei so einem Elektro-Retro 125er. Geht man da eher Richtung so einer R80, R100 von BMW mit so einem Boxermotor? Oder seht ihr da so eine klassische alte Rennverkleidung? Was würdet euch dazu sagen?
Ich wurde vorhin ja schon kurz skeptisch, als Michael von der Intruder berichtete. Michael, nichts für ungut, aber ich kann mit der Art Motorrad nicht so viel anfangen. Der geneigte Zuhörer hat das vielleicht schon mal rausgehört, ohne hier irgendein Wissen zu haben, ohne jemals auf sowas draufgesessen zu sein. Und das Gleiche gilt für Richtung R18, BMW. Das heißt, so eine alte Rennverkleidung, damit würdet ihr mich auf jeden Fall catchen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch hier Team Michel. Ich bin ja grundsätzlich eher in die sportliche bis supersportliche Richtung unterwegs. Es darf allerdings auch ein sportliches Nakedbike sein. Von daher auf jeden Fall auch Classic Racing ganz klar meine erste Wahl, wenn es um die 125er Form geht.
Aber habt ihr denn da Feedback von Leuten bekommen? Also wer das, was ihr gehört habt, geht das in unsere Kerbe? Oder weil ich meine, es ist ja nicht ohne Grund, dass BMW und Co. jetzt auf einmal voll auf die Chopper und so weiter gehen.
Also die BMW geht ja auch schon richtig, genau, wie du schon sagtest, Richtung Shopper, teilweise Cafe Racer Stil. Also dieser klassische Stil wird ja an vielen Ecken wieder aufgegriffen. Ganz viele Custom-Buden sprießen da aus dem Boden, wo man sich seine Cafe Racer umbauen lassen kann. Die ganzen alten BMWs werden da von Kleinanzeigen weggekauft. Mhm. Oder auch die Honda CB 750 und so weiter. Also dieser Hype auf Cafe Racer, Scrambler, der ist ja schon da. Mhm. Und das haben wir mit unserem 50er Moped jetzt gemerkt. Und jetzt wollen wir ein ähnliches Design eben auch mit 100 km/h oder mehr anbieten, also als 125er. Also das Design kommt gut an, aber das exakt so jetzt als 125er umzusetzen, ist schwierig, weil wir dann bestimmt 4 von diesen Akkus verbauen müssen, mhm, damit man mehr Reichweite hat und mehr Power. Mhm. Kann man sich ausrechnen. Ein Akku bringt jetzt ungefähr diese 9,5 bis 10 PS. Wenn wir da Richtung 50 gehen wollen, müssten wir eigentlich schon 5 Akkus nehmen. Mhm. Und das muss ja irgendwie geil verkleidet werden. Mhm. Und was die 125er angeht, haben wir noch gar keine Umfragen gemacht. Mhm. Da haben wir jetzt nur gemerkt, bei den ganzen Messeauftritten, die wir jetzt hatten, dass die Nachfrage da groß ist und dass wir dann da auch was bieten wollen.
Ja, Mist, dass wir jetzt nach den Messen sprechen, weil das war jetzt noch für mich die Frage, auch als ihr gesagt habt, Reichweite und Rumtouren. Ich komme wahrscheinlich Ende November nach Hamburg, da muss ich, glaube ich, euch unbedingt nochmal anpingen. Seid ihr denn jetzt aktuell irgendwie auf Deutschland-Tour und haben Leute nochmal die Möglichkeit, das Motorrad dann auch zu erleben?
Wir sind jetzt am kommenden Wochenende sind wir in Münster bei der Autarkia. Und da war noch eine Veranstaltung, ne? Im selben Wochenende, Marvin?
Ja, da ist noch eine in Dortmund. In Köln. Sorry, in Köln meine ich.
Ihr habt schon den Überblick verloren, ja?
Ja, also, ja. Wir waren jetzt jedes Wochenende, der letzten Wochenende waren wir immer irgendwo unterwegs. Ich war jetzt letztes Wochenende in Berlin bei so einer Oldtimer-Show. Marvin war das Wochenende davor auf der Caravan-Messe, dann waren wir davor eine Woche, das Wochenende waren wir auf Sylt, also von bis, davor waren wir in München, also wir gucken schon, dass wir die Leute auch vor allem bei Instagram irgendwie am Laufen halten, wo sie uns treffen können, und wir planen da auch was ganz Spannendes in Berlin. Das wird wahrscheinlich zum Anfang des nächsten Monats sein. Da kann man das Bike dann auch erleben und vielleicht sich auch mal ein bisschen genauer angucken. Ja, aber genau, also da legen wir gerade viel, viel Zeit rein, dass man uns auch mal sehen kann und vor allem auch mal das Bike sehen und fühlen und vor allem auch fahren kann.
Jetzt habe ich genau dazu eine Frage. Wir haben jetzt ja sehr viel über dieses Emotionale gesprochen und das Design und dass auch die 125er irgendwie cool verkleidet sein muss und die Leute sollen es erleben. Und gerade beim Motorradfahren, das ist ja in diesem Bereich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gehört zu dieser Emotionalität und zu diesem Erleben auch das Thema Sound dazu. Das war ja auch so ein bisschen der Einstieg in diese Folge. Und wie ich es angedeutet habe, ich habe mich natürlich auch bei euch auf der Homepage ein bisschen umgeschaut. Und da gibt es ja auch diese verschiedenen Sound, ich sag mal, Hörproben. Da ist tatsächlich alles dabei von, keine Ahnung, Science-Fiction, Alien-artig über klassisch Retro-Verbrenner, was wir ja vorhin auch gehört haben, bis hin zum V6-Verbrenner, was ja quasi so in diese Autorichtung geht. Teilweise irgendwie wie Raumschiff. Wie reagieren denn da eure Kunden drauf? Und gibt es da irgendwie schon Tendenzen, dass man sagt, nee, das muss gar kein Lärm machen. Das kann ruhig Elektro ruhig sein. Nee, es soll irgendwie Verbrennersound haben oder es soll halt irgendwie ganz futuristisch sein. Gibt's da Tendenzen, wie sich das entwickeln wird?
Da sind die Geschmäcker von bis. Aber die Leute sind jedes Mal vollkommen fasziniert, weil meistens haben wir das Bike dann irgendwo und stehen halt gerade, dann machen wir den Sound auch aus, weil's auch schon laut ist. Also und dann schaltet man halt den Sound an und die Leute sind so, okay, wo kommt das jetzt her? Also die sind schon total, also meistens voll perplex, dann kommen sie und wollen das halt so ein bisschen erleben und gucken, von wo kommt das Ganze. Dann merken sie halt, dass es aus dem Moped kommt und dass da ein V6-Turbo mit Fehlzündungen gerade an denen vorbeifährt. Aber genau, also die sind eigentlich begeistert. Im Endeffekt ist es ja auch wichtig. Also mich nervt es, wenn ich jetzt hier durch die Stadt gehe und halt diese E-Scooter da an mir vorbeiziehen und man halt irgendwie nichts hört. Und genauso, wenn man selber auf dem Moped sitzt. Also,
aber das ist ja eine, das ist ja eine spannende Aussage, weil genauso viele Leute in der Stadt sicherlich rumlaufen und aktuell schimpfen auf Motorräder, die dann viel zu laut da drin sind und wo der Wunsch dann ist, Leute, Elektromobilität, damit haben wir die Chance, dass sozusagen der Lärmpegel in der Stadt auch runtergeht.
Das ist ja das Gute bei uns, dass wir den Sound auch ausschalten können. Also wir wollten das eigentlich für alle Geschmäcker haben. Erstmal ist dieses Soundpaket optional, man muss sich das gar nicht mit dazu buchen. Das schränkt das Design auch in keinster Weise ein. Wir verbauen dann einfach nur nicht die Hardware, also den Lautsprecher und die Platine. Und dann kann man die Lautstärke regeln von dem Sound. Du kannst 8 verschiedene Soundprofile einstellen und eben auch komplett lautlos fahren. Das heißt, wenn man morgens jetzt zum Beispiel um 6 hier seinen Moped rausschiebt und losdüst, dann fährt man vielleicht eher behutsam los, ohne Sound oder leisem Sound. Und kann den dann aber auch zwischendurch mal wieder an der Ampel hochskalieren, hochstellen. Da wollten wir eigentlich die Freiheiten lassen. Denn viele sagen auch, wie Michael gerade schon, das ist auch ein Thema vom Fußgängerschutz, dass manche Autos ja das auch schon als Pflicht haben, diesen Sound. Mhm. Ist, ich glaube, 20 km/h. Und das wollten wir damit eben auch abdecken, sonst zischt auch gerne mal schnell irgendwas an einem vorbei. Also wir hatten jetzt auch viele Ältere, die dann sagten, ja, das finde ich ja toll, dass man das noch hört. Dann ist das ein bisschen sicherer. Dann haben wir die grinsen, wenn man diesen V6-Sound startet, so dann drehen sich alle um und denken so, hoho, was kommt denn da? So, und ich muss gestehen, dass das auch einer meiner Lieblingssounds ist. Wir dachten nämlich erst, das wäre voll Quatsch, Mustang-Sound und R6 und V6-Sound und so. Aber wenn man dann drauf sitzt und das ganze System schaltet mit und hat auch noch Fehlzündung, dann hat man doch einfach ein Grinsen im Gesicht. Und dieser Future-Sound, der fällt natürlich extrem auf. Da haben wir so ein bisschen Richtung Star Wars, Podracer uns was abgeguckt. Mhm. Das ist beim Fahren auch echt witzig. Und im Standgas hat man dann eher wie so einen elektrischen Herzschlag, was du kriegst auch beim rein elektrischen Bremsen auch noch ein Soundfeedback. Das muss man einfach mal ausprobieren. Also wenn ihr im November hier seid, gerne Bescheid sagen.
Werde ich mich auf jeden Fall melden. Ihr habt uns jetzt ganz großen Einblick gegeben, wie man irgendwie zu so einer Gründung kommt und was für eine Idee einen dazu verleitet. Sicherlich einzigartig in so einem großen Haifischbecken zwei Jungs zu haben, die da jetzt einfach mal reinspringen und machen und dabei doch wirklich sowas Hochwertiges auch gestalten. Meine Frage zum Abschluss geht so mal ein bisschen in die Zukunft. Ihr habt ja schon die nahe Zukunft mal beschrieben mit 125 Kubik, aber so mich würde mal interessieren, eure Einschätzung, wie sieht die Mobilität in 10 Jahren aus? Also zum einen, was glaubt ihr, wie ihr dann dasteht und was für ein Produkt ihr dann vielleicht gerade im Hinterkopf so habt, aber auch, wie sieht die Motorradwelt in 10 Jahren aus?
Schwierig. Also Motorradfahren ist ja nochmal so anders als Autofahren. Autofahren ist für mich oft eher praktisch. Motorradfahren ist für mich immer reiner Spaßfaktor. Und ich bin auch gerne mal auf der Rennstrecke unterwegs. Von daher gehört auch auf jeden Fall Sound mit dazu. Und ich hoffe, dass, wenn das dann auf Elektro umsteigt, dann hat man irgendwann auch die Reichweiten und man hat die Beschleunigung. Also da steht das Ganze dem Verbrenner eigentlich in nichts nach. Wir müssen nur gucken, dass das mit dem Sound auch passt. Und dann, finde ich, kann man da einen guten Kompromiss schaffen. Die Verbrenner werden in den 10 Jahren auch noch nicht aussterben können. Man hat ja noch die ganzen Werkstätten, man hat die ganzen Zulieferer für Abgasanlage, alle möglichen Bauteile. Das kann man ja nicht in den nächsten Jahren einfach so abstellen und umschulen. Von daher wird es, denke ich mal, in den nächsten 10 Jahren immer noch so eine Mischmobilität geben, in der Stadt vielleicht vermehrt Elektrofahrzeuge, denn da macht das ja am meisten Sinn, auf Kurzstrecke das alles noch zu nutzen. Ich würde mir so ein Akku-Sharing-System wünschen, dass man mit unserem Bike einfach an so eine Ladestation ranfährt, du nimmst deinen Akku raus, holst einen anderen rein, dann bist du schneller im Austausch des Akkus, als wenn du dein Moped betanken würdest und kannst gleich wieder weiterballern. Ich denke mal, das wird in 10 Jahren so eine noch so eine Kombination aus Verbrenner geben und Elektro.
Mhm. Und Michael?
Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie Marvin. Vor allem jetzt also im Motorradsegment finde ich, dass tatsächlich mehr Leute irgendwie rangeführt werden durch diese ganzen Sharing-Geschichten hier so mit dem, die man so in den Städten sich, sage ich mal, mit der App einmal freischalten kann und dann fährt man hier mit seinem Roller los. Und ich merke halt auch so in meinem Bekanntenkreis einfach, dass viel, viel mehr Leute sowas jetzt nutzen, die vorher halt einfach noch nie mit zwei Rädern in Berührung gekommen sind. Und ich glaube, dass man darüber einfach auch viele Leute erreicht, weil man halt einfach merkt, okay, ich brauche gar keinen Parkplatz mehr in der Stadt und die ganze Zeit suchen und dann auch noch für den Parkplatz nochmal am besten 20 Euro für 3 Stunden bezahlen. Und dass die Leute halt einfach merken, dass der praktische Gedanke halt einfach schon immens groß ist bei den Zweirädern. Und ich hoffe, dass wir da Teil sein können von dem Ganzen und dass wir die Mobilität dann halt auch noch irgendwie so ein bisschen emotionalisieren und auch noch ein bisschen schicker machen können. Und halt nicht nur praktisch. Ja, das glaube ich.
Dann, Michel, wolltest du gerade was sagen? Oder wer wollte gerade?
Also ich habe auf jeden Fall noch eine letzte Frage.
Ja.
Die eigentlich zum Eingang schon hätte gestellt werden müssen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gepennt und das vergessen. Also, dass ihr die Antwort schon gegeben habt. Wie seid ihr auf den Namen Metorbike gekommen? Wo kommt das Metor her?
Das kann Michi gut erklären.
Ja, tatsächlich hatte ich mal nach der Schule eine Zeit lang in Portugal in einem Hostel gearbeitet und da war die Idee total frisch und da saßen wir auch in der Happy Hour.
Der rote Faden ist da.
Ja, wie geil.
Da schließt sich der Kreis. Und mein alter Chef meinte, ey, ganz ehrlich, von Motorbike zum Metorbike, vom Ottomotor zum Elektromotor, wenn das nicht das Tempo unter den Taschentüchern wird, dann weiß er auch nicht. Und ja, das Gefühl haben wir auch.
Dann ist das doch auch geklärt. Michel, wenn das deine letzte Frage war, dann würde ich an der Stelle sagen, dass wir euch einfach die Daumen drücken, auch für eure 10-Jahres-Vision, dass ihr das aktiv weiter mit pushen könnt. Die Nummer 46, da müssen wir dann nochmal drüber reden. Ihr merkt, wir haben viel über Metorbike natürlich gesprochen. Aus der Perspektive von mir und Michel war es einfach super interessant, mal einen Einblick zu bekommen in ein so junges deutsches Unternehmen, das ganz viele Sachen nochmal anders denkt, lokaler denkt, nachhaltiger denkt. War hier aber keine Werbeveranstaltung, das heißt, liebe Zuhörenden, ich kriege leider die Nummer 46 nicht einfach kostenlos vors Haus geliefert. Aber im November ist es mein fester Plan, zumindest einmal draufzusetzen, um dann hier in dem Podcast auch nochmal meine Fahreindrücke schildern zu können. Deshalb von mir alles, alles Gute euch für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir uns dann tatsächlich auch mal persönlich sehen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Michel, jetzt möchtest du bestimmt auch noch ein paar Worte lassen. Ich habe dich heute eh oft genug unterbrochen, ist mir aufgefallen.
Ja, das kennen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja von den 82 anderen Folgen, die wir bis jetzt schon aufgenommen haben. Das gehört ja bei uns zum guten Ton dazu und ich mache das ja bei dir genauso, also überhaupt gar kein Problem. Und ich schlage einfach in die gleiche Kerbe, die du gerade schon aufgemacht hast, was unsere beiden Gäste ja nicht wissen. Ich habe ja einen YouTube-Kanal und teste freiweg Motorräder und bin jetzt natürlich mega hyped, auch mal ein Moped mit Elektromotor zu testen, nachdem ich schon das ein oder andere Elektrogefährt hatte. Und werde jetzt, sobald wir hier den Kanal dicht gemacht haben, beziehungsweise die Folge beendet, auf jeden Fall in die Terminverhandlung gehen, wann ich hier dieses Ding haben kann. Und freue mich auf jeden Fall auch drüber, dass ihr hier bei uns zu Gast wart. Ich fand es mega spannend und ja, ich hoffe, dass ähnliche Projekte und das Thema Elektromobilität in dieser Art und Weise und auch mit dieser Faszination und diesem Engagement halt einfach weitergetragen wird, weil es ist einfach die Zukunft, vor allen Dingen auch, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, fürs Motorradfahren an sich. Und es war sehr, sehr cool, dass wir uns hier zu diesem Thema dazu austauschen konnten.
Schön, vielen Dank euch. Ja. Eine schöne Zeit nach Norddeutschland. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, wie man in Hamburg sagt.
Jo, ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.